Matthäus Kapitel 5 und Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und verlocket, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn auch so haben die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter dem Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Also, lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euer Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ich muss eine richtige Bibel haben hier. Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jotte oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und also die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reiche der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reiche der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Synedrium verfallen sein wird. Wer aber irgend sagt, du Narr, der Hülle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe da bringst, dem dein Bruder, da bringst du dem Altar und dich daselbst erinnerst, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass daselbst deine Gabe vor dem Altar und geh zuvor hinweg. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe da. Willfahre deiner Gegenpartei schnell, während du mit ihr auf dem Wege bist, damit nicht etwa die Gegenpartei dich dem Richter überliefere und der Richter dich dem Diener überliefere und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dannen herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der ein Weib ansieht, ihre zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dich ärgert, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir nütze, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn dein rechte Hand dich ärgert, so haue sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir nütze, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Es ist aber gesagt, wer irgend sein Weib entlassen wird, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer irgend sein Weib entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer irgendeine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht fälschlich schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seine Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupte schwören, denn du vermagst nicht, ein Haar weiß oder schwarz zu machen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was aber mehr ist als dieses, ist aus dem Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widerstehet nicht dem Bösen, sondern wer irgend dich auf deinen rechten Backen schlagen wird, dem biete auch den anderen dar, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und deinen Leibrock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wer irgend dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr eure Brüder allein grüßet, was tut ihr besonders? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Möge der Herr diese sehr teure Abschnitt seines Wortes zu unser Wohl segnen. Wir haben gesehen an den zwei vorherigen Abenden, dass Jesus in diesem längsten seiner niedergeschriebenen Vorträge zu den Jüngern redet, in der Anwesenheit der gesammelten Volksmenge, die gekommen war wegen seinen vielen Wundern. Die Seligpreisungen, wir haben gesagt, es sind 9 Seligpreisungen, 8 behandeln ganz allgemein Charaktereigenschaften von Leuten, die von Jesus gratuliert werden. Eigentlich die ersten 7 haben mit Charakter zu tun. Und dann die 8. Seligpreisung ist irgendwie das Resultat für den Menschen, der so lebt, wie hier beschrieben ist. Paulus hat gesagt, wer gottselig leben will, der wird verfolgt. Das ist eine Verheißung von Gott. Wenn dein Leben Jesus Christus widerspiegelt, dann wirst du verfolgt. Aus dem Grund habe ich gestern gesagt, ich wiederhole es trotz Widerstand meiner Zuhörer gestern Abend, dass die ersten sieben dieser Seligpreisungen den Charakter betreffen und eigentlich die 8. Seligpreisung ganz allgemein, was passiert, wenn man so lebt. Wir haben gesehen, das ist ein Christus-ähnliches Leben. Christus, der so gelebt hat, ist von Menschen verfolgt worden. Sie hassten ihn, denn er war nicht von dieser Welt. Und wie könnte man in weniger Worte beschreiben ein Leben nicht von dieser Welt als in den Seligpreisungen, nicht wahr? Das ist von einer ganz anderen Welt. Eine ganz andere Philosophie, eine ganz andere Haltung im Leben. In Vers 11 oder ab Vers 11 ändern sich die Fürwörter. Auf einmal redet er nicht allgemein über Leute, die zu gratulieren sind, die glücklich gepriesen werden, sondern er redet ganz persönlich zu den anwesenden Jüngern. Er sagt nicht nur, glückselig die, um Gerechtigkeit willen verfolgten, sondern glückselig seid ihr. Gott sei Dank. Nicht nur allgemein gesagt. Gott spricht ganz persönlich zu uns. Glückselig ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Selig seid ihr. Was ist deine Reaktion, wenn du missverstanden wirst? Das ist gar nicht angenehm, nicht wahr? Man möchte etwas sagen oder durch Handeln irgendwie zum Ausdruck bringen und das wird missverstanden von den Leuten. Das ist schwer. Eine Steigerung. Wenn Leute dein Handeln oder deine Worte absichtlich verdrehen oder dir noch nicht vorhandene Beweggründe unterschieben, gell? Wie fühlst du dich dann? Eine Steigerung davon. Wenn Leute dein christliches Benehmen, das an und für sich vorbildlich ist, spotten. Wie fühlst du dich dann? Schmähung, Verleumdung, Verfolgung. Unsere Reaktion, freut euch und frohlocket. Das Wort frohlocket erinnert mich an Österreich eigentlich. Und nicht an Volksfeste, sondern an den Stau. Denn bei uns ist der Winter ziemlich straff und dann kommt Frühjahr, kommt Frühling und dann der Schnee schmilzt und irgendwann im Frühjahr, nachdem die Kühe den ganzen Winter lang angebunden sind in ihrem Stall, an dem stinkenden Ort, ohne frische Luft und in diese feuchten, von ihrem Schweiß gebadeten Stall, auf einmal werden die Kälber losgebunden und sie betreten die freie Welt zum ersten Mal seit Monaten. Hast du je beobachtet ein Kalb, das entlassen wird vom Stall im Frühjahr? Es frohlocht. Es springt herum, mein Freund Peter Reichel, musste ein Kalb abstecken vor ein paar Jahren. Es war so glücklich, als es aus dem Stall kam, es sprang so hoch, dass es einen Bein gebrochen hat. So froh und so voll von Leben. Freut euch und verlocket, wenn ihr geschmäht und verleumdet werden. Petrus, 1. Petrus Kapitel 3, beschreibt dieses Phänomen. Vers 6. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt auf das, worin sie wider euch als Übeltäter reden, zu Schanden werden, welcher euren guten Wandel in Christo verleumden. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten. Unser gutes Benehmen verleumden. Uns Übeltäter nennen wegen gutem Benehmen. Ich denke an einen Bergdorf in Österreich, wo ein hoffnungsloser Alkoholiker sich bekehrte und dann trocken gelegt wurde sozusagen und führt ein ordentliches Leben und versorgt seine Familie und jetzt wird jetzt von dem Priester verleumdet. Nicht, dass er einfach ein Tippelbruder im Straßengraben liegend war, aber jetzt ist er verleumdet, denn er gehört unserer Sekte an. Sein gutes Benehmen verleumdet. Jetzt ist er ein Übeltäter. Es ist schwierig, ich weiß. Ich meine, in der Schule haben sie lustig über mich gemacht wegen meiner Nase, ja? Man hat gesagt, when the Lord said nose, Fred thought he said rose, and he said, give me a big red one. Die sagten über mich, als der Herr sagte, als Gott sagte, Nase, hat Fred verstanden, rose, und er sagt, gib mir eine große rote. Und dann, damals, als mein Haarschnitt kurzer war, hat man geredet über meine Ohren. Jetzt eigentlich ein anderer Körperteil empfängt den Großteil der Aufmerksamkeit. Und das ist wirklich kein Spaß. Aber er redet hier über Verleumdung. Er sagte, um meinetwillen. Und auf einmal, alles wird verändert. Um seinetwillen. Seine Jünger ausgepeitscht, Entschuldigung, bedroht, verleumdet, freuten sich, würdig geachtet zu werden, für seinen Namen zu leiden. Und wir lesen, als Paulus und Silas im Gefängnis sangen, nachdem sie ausgepeitscht wurden in Philippi, dass die anderen Gefangenen zuhörten. Und die Leute hören zu. Die Leute beobachten unsere Reaktion auf den Spott, auf die Verleumdung, auf die Verfolgung dieser Welt. Warum sollen wir uns frohlocken? Ja, zunächst, weil das Leiden ist um Jesu Willen. Und zweitens, weil wir in sehr guter Gemeinschaft sind, in Gemeinschaft mit den Propheten. Freut euch, denn sie haben auch die Propheten verfolgt. Freut euch, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Ein Prophetenlohn für den, der um Christi willen verleumdet, verachtet, verfolgt wird. Warum meint ihr, dass die Welt auf uns so reagiert? Ganz einfach. Wir sind Salz in ihre Wunden. Und wir sind Licht, das die Finsternis bloßstellt. Und die Welt hasst das Licht, denn ihre Werke sind böse. Vers 13, ihr seid das Salz. Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eigentlich, diese drei Aussagen habe ich zusammengenommen und gruppiert in meine, zumindest das, was ich sehe als die rhetorische Struktur dieses Abschnitts, die Arkseligpreisungen hier, ganz allgemein der Charakter, Christus-ähnliche Charakter beschrieben und belohnt und selig gepriesen, und dann das Zeugnis der Untertanen in dieser Welt, Verfolgte. Das ist die Reaktion dieser Welt. Ihr seid, glückselig seid ihr, weil die Fürwörter verändert werden, glaube ich, dass ein neues Thema kommt. Glückselig seid ihr seid Salz, ihr seid Licht. Dieser Abschnitt heute Abend betrifft den Einfluss von... Danke, Ernst. Warren Wiersbe von Moody Bible Institute sagte einmal, der Arbeiter ist Gott wesentlich wichtiger als die Arbeit. Denn wenn der Arbeiter das ist, was Gott will, wird seine Arbeit immer stimmen. Und das möchten wir wirklich betonen heute Abend. Wenn es geht um den Einfluss des Königreiches auf uns, es geht in erster Linie nicht darum, was wir haben, was wir tun, sondern was wir sind. Wie wir gesehen haben, bei den Wundern, die irgendwie diese große Volksauflauf veranlasste, die Heilung von Dämonbesessenen, von Epileptiker und von Gelähmten. Leute, die Herrschaft über ihren Geist, über ihr Gehirn und ihr Körper verloren haben. Die Botschaft des Königreiches ist verbunden mit Macht. Die Macht Gottes, seine Herrschaft zu wiederherstellen über den Geist, über das Gehirn und über den Körper eines Menschen. Das, was der Mensch in sich als dreiteiliges Wesen ist. Ihr seid das Salz der Erde. Zwei Verwendungen von Salz. Zunächst die Verhinderung des Verderbens, besonders in dem Zeitalter Prä-Kühlschrank, und den Geschmack einer Speise hervortreten zu lassen. Hiob, Kapitel 6, Vers 5, ist eine sehr gute Stelle darüber. Hiob, Kapitel 6, Vers 5. Schreit ein Wildesel beim Grase? Nein, er hat was zum Fressen. Brüllt ein Rind bei seinem Futter? Ohne meine Brille sehe ich keine Umlaute, ich muss nur raten hier. Brüllt ein Rind bei seinem Futter? Na, natürlich nicht, er hat was zum Fressen. Wird Fades Salzloses gegessen? Oder ist Geschmack im Eiweiß, was meine Seele sich weigert anzurühren? Das ist wie meine ekle Speise. Wird Fades Salzloses gegessen? Ich meine, wenn du mich zum Essen einlädst einmal, ich mache diese Empfehlung. Ich gehe recht gern zu Leuten zum Essen, aber dann kommst du natürlich mit deinen guten deutschen Erdäpfel, sagen wir, Kartoffel. Bitte vergiss das Salz nicht, okay? Ich meine, wenn du wählen musst zwischen Salz und Erdäpfel, gib mir bitte lieber Erdäpfel. Aber bitte, am besten sind Kartoffel mit Salz. Sonst schmecken sie nach nichts. Wisst ihr, das Leben kann sehr fade und sehr ermüdend sein. Sünde verspricht viel, aber Sünde ist ziemlich monoton, wirklich. Auf einmal verliert Sünde ihren Reiz und lässt den Menschen leer und hungrig und durstig, besudelt, unglücklich. Menschen knien sich vor den Altären dieser Welt, Mode, Besitz, Karriere, Sport. Aber wenn du 60 Jahre alt bist und du hast schon 500 schöne Kleider getragen und jetzt sind sie alle irgendwo in Rumänien oder von den Motten gefressen worden oder altmodisch, und wie eine Frau ihrem Mann sagte, leider ein Ältester in einer Gemeinde, sie sagte, aber Sie kam zurück von Einkaufen und er sagte zu seiner Frau, aber Helen, du hast schon drei Schränke voll von nichts zu tragen. 500 schöne Kleider später. 100.000 Geldscheine später. Na, das ist ziemlich viel, gell? 100.000 Geldscheine später. Über dein Konto 100.000 Mal sind sie gelaufen. Und du bist 60 Jahre alt. Das ganze Blech auf deiner Regal, die ganze Pokale, wenn es ein Erdbeben gibt, gibt es bei dir einen einzigen Blechschaden, aber weißt du, wenn du keine Gesundheit hast. Ich redete mit einem Mann in Südtirol. Er war Spitzensportler. Er hatte die erste Wildwasserschule in Deutschland. Er war Skilehrer, hatte seine eigene Skischule. Er ist mit Fahrrad jedem Bergpass in den ganzen Alpen gefahren. Und jetzt hat er eine Krankheit so ähnlich wie Multiple Sklerose. Er kann nicht mehr fahren. Seine Frau war an dem Tag am Mendelpass in Südtirol. Und er sagte mir, ich fragte den Mann, ist ein weltfremder Mann für mich, ich sagte, sagen Sie mal, welche Bedeutung hat dein Leben gehabt 5 Minuten nach deinem Tod? Das ist eine interessante Frage zu stellen an jemanden, der da steht neben deinem Auto. Und er sagte, das ist eine gute Frage. Er sagte, weißt du was das Wichtigste ist im Leben meiner Frau? Er sagte, der Umfang ihres Oberschenkels, was sie ein Fahrradfahrerin ist. Und er erzählte mit Tränen in den Augen von all dem, was er getan hat, von seinen ganzen Errungenschaften und wie er behinderte Kinder gefördert hat im Sport und geholfen hat. Aber jetzt hat es alles keinen Sinn. Das Leben kann ziemlich fad werden. Eine mühsame Angelegenheit. Die Welt braucht Salz. Auf dass das Leben schmeckt. Ich möchte dich fragen, was lesen Sie an dich ab? Was lesen Sie an deiner Versammlung ab? Ist Leben interessant? Schmeckt das Leben? Oder ist es fad? Aber eine Verwendung von Salz war, ist das Prozess des Verderbens zu verhindern. Und Gläubige in dieser Welt sind zurückgelassen, um Salz zu sein. Die Anwesenheit von Gläubigen hält das Verderben zurück. Ich kann mich erinnern an meinen früheren Beruf. Ich komme zurück von den Patienten und ich möchte einen Kaffee trinken. Ich komme ins Konferenzzimmer und da sind Ärzte und Pfleger und jemand erzählt gerade einen Witz und dann ich platze in das Zimmer und auf einmal ist der schmutzige Witz vorbei. Gell? Oder, je nachdem wer erzählt, sie sehen, jetzt kommt der heilige Fred und der Witz wird ein bisschen geziert, gell? Weißt du, jetzt kommt es erst recht. Oder man sagt, der heilige Fred ist da. Man muss aufpassen, wir vertagen diese Geschichte auf später. Wir wollen nicht seine jungfräuliche Ohren irgendwie vergewaltigen. So hat man geredet. Aber weißt du, was das war? Das war die Reaktion auf Salz. Es war wie Salz in einer Wunde. Und selbst wenn sie Ärger geredet haben, es war deswegen, weil in Wirklichkeit sie wussten, das, was sie machen, ist Unrecht. Salz. Der Einfluss von Salz ist unauffällig, unsichtbar, aber unaufhaltbar. Denke an Peter Reichhoff. Ich erzähle heute Abend von ein paar Salzburger. Er ist ein Bergbauer. Hat sich bekehrt, als erste Bekehrte im ganzen Dorf, ein Bergbauer. Und man hat gesagt, auf einmal hat alles an unsere Sekte vermacht, gell? Alles ist an die Sekte vermacht. Der Peter Reichhoff hat nichts. Und dann kaufte Peter ein nagelneues Auto. Und dann kam das Gerücht, die Sekte hat Peter Reichhoff ein Auto gekauft. Und die zwei Gerüchte sind zugleich durch das Dorf gegangen, gell? Aber dann später kam der Bürgermeister zu Peter Reichhoff und sagte, weißt du, Peter, wir haben nur einen Verein hier im Dorf, wo es wirklich um viel Geld geht, und das ist der Verkehrsverein, Fremdenverkehr. Und wir brauchen einen Mann, dem wir vertrauen können mit unserem Geld. Und wir sind übereingekommen im Gemeinderat, du bist der Einzige. Würdest du Obmann des Verkehrsvereins sein für uns? Das ist so. Steve Kennedy, einer meiner zwei besten Freunde in der Zeit als junger Gläubiger, als wir drei Loadlifter waren oder Lastenträger für Gene Gibson. Stephen und ich entwarfen die erste Training in Christentumskurse, und nachdem Gene die erste Kurse geschrieben hat, hat Steve alles lektoriert, ein begabter Bruder. Auf einmal ging etwas schief in sein Leben. Er wurde zeugungsunfähig. Er konnte nicht mehr mit seiner Frau schlafen. Er war ganz verzweifelt, dass er seine Männlichkeit verloren hat. Auf einmal bekam er Schwierigkeiten mit seiner Heilsgewissheit, und er hatte furchtbare Gefühlsschwankungen. Auf und ab, und bin ich gerettet, und es war furchtbar mit ihm. Und Monate später entdeckte man bei Steve einen Gehirntumor. Und das war der Grund für diese Probleme. Es ging langsam bergab, leider hat er sich röntgen lassen, und die Verbrennungen der Röntgen Spezialisten waren so arg, dass er monatelang, ich glaube nahezu einem Jahr, gelitten hat, viel mehr von den Verbrennungen als von dem ursprünglichen Tumor. Aber es wurde immer schlimmer, er konnte nicht mehr reden, er konnte nicht mehr recht essen, er konnte nicht mehr trinken, er verlor die Funktion seiner Glieder. Schließlich war er im Krankenhaus in ein Hospiz, das ist eine Abteilung des Krankenhauses, wo man hoffnungslose Fälle pflegt und versucht, ihnen die letzten Tage möglichst schön zu machen. Monatelang war er da, seine Frau machte ihm ein Plakat, wo verschiedene Bilder drauf waren. Er konnte mit einer Hand deuten, und ein Bild war die Bibel, und ein Bild, das vorgelesen werden sollte, und ein war etwas zum Essen oder Trinken, oder er musste. Er hat verschiedene Dinge angegeben, die er tun musste. Er konnte nicht reden. Er konnte nichts tun. 34 Jahre alt. Und dann starb er. Acht Jahre später, Freunde von mir evangelisierten in einem Ort, heißt San Lorenzo, in der Nähe von, wo Steve gelebt hat. Und der Don hat eine Krankenschwester dann kennengelernt oder an der Tür mit ihr geredet über das Evangelium. Sie sagte, ja, ich verstehe. Ja, ich kannte einmal einen Christ. Ich habe beobachtet, als er starb. Wisst ihr, was interessant ist? Sie hat bestimmt einige Dutzende Christen gekannt. Aber für ihre Begriffe kannte sie nur einen. Und das war Steve Kennedy, der nicht reden konnte, der nichts tun konnte, der nur deuten konnte. Aber sie sah an seinem Leben und sie sah an seinem Tod, dieser ist der einzige Christ, den ich kenne. Er war Salz der Erde. Acht Jahre später trägt das Frucht. Denk an Christian und Margot Immisberger von Oberösterreich, ganz ein wilder Trinker war er. Und er hatte noch nicht die Möglichkeit, die Leute in der Verwandtschaft vom Evangelium zu erzählen. Es war die erste Hochzeit, und jetzt kommt die erste Möglichkeit, wo all die Oberösterreicher zusammen sind und sie saufen sich an, wie es nur geht. Und sie waren alle ziemlich angeblätschert, und die Schwägerin kam auf Christian und Margot zu und sie sagte, ich weiß nicht, was es ist, aber ihr habt etwas. Und ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es. Erzähl mir, was es ist. Salz der Erde. Ein bescheideneres Beispiel, ein bisschen näher zu daheim. Wir waren an der Schule wegen dem Sexunterricht für die Kinder. Wir wollten sehen, was sie machen da in der Schule. Wir haben einen Abend beigewohnt, wo die Biologielehrerin und die Religionslehrerin erzählten, was sie in ihrem Unterricht machen. Und dann am Ende, wir haben versucht einmal über eine Sache zu protestieren, aber dann das ist wirklich ausgeartet in einem Gespräch. So, wir sagten nichts mehr. Wir haben nur den Namen unseres Kindes aufschreiben müssen, Josua, und neben jeder Buchstabe eine Eigenschaft vom Kind. Und die Biologielehrerin ist zu uns gekommen. Sie hatte schon einige Erfahrungen mit meinem Sohn gemacht. Sie hat gesagt, erst einmal vor einer Schularbeit fragte er, Frau Professor, soll ich schreiben, was Sie uns sagen oder was die Wahrheit ist? Sie sagte, was ich euch sage, ist schon richtig. Ja? Sie hat schon das Evangelium von ihm in mehrer Hinsicht schon gehört. Jedenfalls, sie kam zu uns und sie sagte, und sie hat die Eigenschaftswörter angeschaut und sie sagte, ja, das ist wirklich richtig, wie wir unser Kind beschrieben haben mit diesen Adjektiven. Und dann, sie sagte, wie haben Sie das gefunden, diese Abend über Sexunterricht? Und wir sagten, na ja, wir sehen, dass wir schon über Sittlichkeit reden müssen mit unserem Sohn, denn überhaupt kein Wort ist gefallen über Werte heute Abend. Sie sagte, wissen Sie, Ihr Sohn steht wesentlich höher moralisch als alle anderen Schüler. Und unser Problem ist, dass wir nicht das Moralstandard an ihn, mit ihm messen können, sondern wir müssen reden zu der ganzen Klasse. Sein moralischer Maßstab ist wesentlich höher. Das heißt, dass ein 13-jähriger Bub an der Schule wird beobachtet von seinen Lehrern. Er ist Salz der Erde. Man sagt, dass manche Geschichtler sagen, dass England keine blutige Revolution erlebte wie die Franzosen, weil die evangelikale Erweckung irgendwie die Gesellschaft irgendwie bereit gemacht hat für eine reifere Regierungsform. Die große, bahnbrechende Gesetzgebung in England, weit voraus die Gesetzgebung auf dem Kontinent, war irgendwie auch von Christen beeinflusst. Salz. Ein bekannter Geschichte, leider ist sein Name mir nicht mehr bekannt, ein Österreicher, ein Katholik, antwortet einmal auf die Frage, wieso es so viele Skandalen gibt in Österreich. Er sagte, weil wir keine wirkliche protestantische Reformation erlebt haben. Deswegen gibt es so viele Skandale. Aber wenn das Salz kraftlos geworden ist, was ist die Kraft des Salzes? Das ist eine leichte Frage zu beantworten. Vergessen wir den Zusammenhang nicht, denn das ist die Kraft des Salzes. Verse 3 bis 9. Armut im Geist, Trauern über eigene Missstände im eigenen Leben, Trauern über den Zustand des Volkes Gottes, über die Entweihung des Namens Gottes, echte Sanftmut, Hunger nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, ungeteilte Herzen, Friedensstifter, das ist alles. Christus ähnlicher Charakter. Der Charakter Christi in den Gläubigen. Wenn Salz seine Kraft verloren hat, wenn es kraftlos geworden ist, das kann heute nicht geschehen. Wir haben Salz in einem Becher, es ist, oder in einer Dose, und es ist pures Salz. Sodiumchloride, sagen wir auf Englisch, aber es ist wurscht. Es ist Salz. Aber damals war Salz vermengt mit anderen Mineralien. Und es konnte ausgelaugt werden in einem feuchten Zimmer. Oder manchmal war es verbunden mit anderen Materialien, die irgendwie gebunden haben an den Salz. Und das Salz ist tatsächlich kraftlos geworden. Man konnte das Zeug nicht schmeißen auf das Feld. Man konnte es nicht benutzen für die üblichen Zwecke. Man hat das Salz auf den Weg geworfen. Und das Salz ist allmählich zertreten von den Füßen der Vorbeigehenden. Es erinnert mich an Johannes Kapitel 15, Vers 6. Reben sind dazu da, Frucht zu bringen. Eine unfruchtbare Rebe, eine Rebe, die nicht in Verbindung bleibt mit dem Weinstock. Was macht man mit einem mit einer unfruchtbaren Rebe, eine verdorrte Rebe. Man schneidet sie ab und man wirft sie ins Feuer. Und sie verbrennen, denn sie sind nutzlos, zu keinem anderen Zweck nütze. Die Rede ist hier nicht von dem Verlorengehen eines Christens, mitnichten. Die Rede hier ist von der Nutzlosigkeit des Lebens eines Christen, der nicht bleibt in Lebensgemeinschaft mit Christus. Was würdest du sagen, wenn ich komme heute Abend und ich sage, ich habe das Heilmittel gefunden für Übergewicht? Das ist einfach fantastisch, wie das funktioniert. In 6 Tagen bist du so schlank wie die Leute in die Modezeitschriften. Was sagst du? Arzt, heile dich selbst, sagst du. Heile dich selbst. Wisst ihr, die Welt hat nichts als Verachtung für halbherzige Christen. Nichts als Verachtung. Halbherzige Christen werden zertreten unter den Füßen der Ungläubigen. Sie kennen deine Inkonsequenz. Sie leben nicht nach deinen Grundsätzen, aber wenn du das nicht tust, wirst du unter ihren Füßen zertreten. Salz wirkt im Verborgenen. Das Licht darf nicht verborgen bleiben. Die Jünger sind zugleich verborgenes Salz und dargestelltes Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Während Jesus in der Welt war, sagte er war das Licht der Welt. Johannes Kapitel 9, Vers 5. Und diese Stelle setzt die Abwesenheit des Herrn Jesus voraus. Es ist unmöglich, dass wir das Licht der Welt sind, wenn der Herr Jesus in der Welt ist. So die Bergpredigt beschreibt, wie wir sagten am Abend des 27., nicht das tausendjährige Reich, nicht das Reich, das schon gekommen ist, sondern die Zeit, wo man in der Abwesenheit des Königs betet, dein Reich komme. Und in einer finsteren Welt haben wir die Aufgabe, da zu sein und zu leuchten. Gott will, dass alle, die im Hause sind, geleuchtet werden. Er hat seine Zeugen in dieser Welt zurückgelassen. Ich habe gerade eine Evangelisation durchgeführt in St. Johann, eine Frau aus einem sehr finsteren, ich meine jetzt geistlich gesprochen, finster auch im wörtlichen Sinn, denn die Berge sind so hoch, die Sonne geht unter manchmal sehr früh. Aber in einem sehr finsteren Seitental des Pongaus wohnt sie. Und sie sagte an einem Abend nach der Evangelisation, und jetzt verstehe ich, was wir zu tun haben. Jetzt verstehe ich, was Bekehrung ist. Ich bereue nur eines. Und unsere Freundin fragte, was ist das? Und sie sagte, ich bereue, dass ich wohne in diesem Tal. Sie weiß, dass sie als war der sechste Christ in diesem Tal von 6000 Einwohnern, eine sehr schwierige Aufgabe vor sich. Sie weiß, wie die Gottlosen reden über die Christen in dem Tal. Aber auf der Kehrseite soll die Frau glücklich sein. Das Vorrecht in diesem finsteren Tal, ein Licht zu sein für den Herrn Jesus. Das Licht in dieser Welt, was ist die Kraft des Lichtes? 2. Korinther Kapitel 3 und 4 sagen uns, wir mit aufgedecktem Angesicht durch die Vermittlung des Heiligen Geistes das Angesicht Christi sehen, werden wir verändert von einem Grad der Herrlichkeit zum nächsten, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch das Wirken des Geistes. Gott, der in der Finsternis Licht leuchten hieß, hat das Lichtglanz des Evangeliums eingestrahlt in uns, einstrahlen lassen in unserem Herzen, uns erleuchten lassen. Es ist Christus Ähnlichkeit, wie wir gesagt haben. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit umwandelt, immer Christus ähnlicher, immer dem ähnlicher, den wir anschauen. Das ist die Kraft des Lichtes. Wir sind nicht die Sonne, wir sind wie ein Mond in dieser Welt, der die Licht der Sonne widerspiegelt. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, lesen wir hier. Auf dass sie eure guten Werke, eure rechtschaffene Werke, schreibt Darby, sehen und Gott verherrlichen. Manchmal eine falsche Bescheidenheit oder eine falsche Rücksichtnahme hindert die Wirkung des Lichtes. Wir sind bescheiden, wir sagen schon, was kann ich sagen, was kann ich tun? Oder wir wollen Leute nicht irgendwie, wir wollen nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern wir wollen eine Brücke bauen, weißt du, wir bauen eine Brücke groß genug für eine ganze Bataillon von Soldaten und betreten sie nicht. Das ist nicht gut. Es gibt aber andere Hindernisse. Wir lesen hier, man zündet keine Leuchter an und stellt sie unter einem Scheffel. Ich komme aus einer Bewegung von Christen, wo es gesagt wird, dass der Kavalierdelikt und Kavaliersdelikt unserer Bewegung ist der Karriere. Wahrscheinlich keine Gruppe von Christen in Deutschland, wo prozentuell mehr Mercedes unterwegs sind, als die Bewegung, mit der ich zu tun habe. Nein, nein. Im Namen des allgemeinen Priestertums und der Ablehnung von Profi-Dienst verdecken sie ihr Leuchter unter einem Scheffel häufig. Das ist ein ernstes Hindernis. Öfters Beruf, besser gesagt Karriere. Sicherlich wollen wir einem Beruf nachgehen. Wie können wir gute Werke überhaupt zeigen, wenn wir das nicht tun? Wir haben gesehen die Wichtigkeit von dem. Aber häufig, der Beruf ist wie ein Scheffel, das das Licht dämpft und verbirgt. Markus Kapitel 4, Vers 21, Jesus sagt, niemand nimmt ein Leuchter und stellt den Leuchter unter ein Bett. Unter ein Bett? Zunächst einmal ist das sehr gefährlich, aber du kannst aus dem Bett schnell kommen, wenn du nicht vorher einschläfst. Aber wie viele Leute haben ihr Zeugnis unter dem Bett der Bequemlichkeit gesteckt? Niemand stellt sein Leuchter ins Verborgene oder ins Keller, sagen manche Übersetzungen. Ja, es gibt den Scheffel des Berufes oder des Handels. Es gibt das Bett der Bequemlichkeit und es gibt das Verborgene. Es gibt das Keller der Schande, was so häufig unseres Zeugnis in dieser Welt, die Auswirkung unseres Lichtes, wird gedämpft davon, dass wir etwas im Leben verborgen haben, was unser Mund verschließt und unser Leben verdunkelt. Der Einfluss des Christen auf seine Umgebung, zunächst einmal Salz. Denk in diesem Zusammenhang an Kolosser Kapitel 4. Da lesen wir, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Vers 5. Die gelegene Zeit, auskaufend euer Wort, sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das ist eine Parallelstelle von Epheser Kapitel 4, von dem nicht identischen Zwillingbrief von Kolosserbrief, wo Paulus schreibt, kein verderbtes, kein faules Wort gehe aus eurem Mund, sondern nur ein Wort, das about den Hörer ein Wort, das Gnade gibt. Eure Rede allezeit in Gnade hier mit Salz gewürzt. Salzig ist Reden, salzig ist Leben, ein weiser Wandel und salzige Worte. Auf dass ihr wisst, wie ihr zu antworten haben, wenn Leute fragen. Fragen Leute euch über euren Glauben? Man sagt, man kann ein Pferd zu Wasser führen, aber man kann es unmöglich zu trinken zwingen. Das ist ein Blödsinn und jeder Bauer weiß das. Egal wie groß ein Pferd ist, kannst du ihn zum Trinken zwingen. Du führst ihn nur zum Leckstein zuerst, weißt du, zum Salzleckstein. Und das Pferd riecht das Salz und er fängt an, ein bisschen Salz zu lecken. Er kann nicht Nein sagen zu Salz. Und wenn er Ja gesagt hat zu Salz, meinst du, dass er Nein sagen kann zu Wasser? Was ist das Geheimnis von einem wirksamen Zeugnis in dieser Welt? Es ist die Kombination von Salz und Licht. Und es ist die Kombination von einem salzigen Leben und salzigem Reden. Salz. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid aber auch das Licht der Welt. Ihr seid ein Gnadenwerk ist in euch passiert. Und euer Wort soll gnädig sein. Und euer Leben eine Gnadenausstellung. Und ihr sollt ihr sollt aber auch Licht sein, sagt Jesus. Und das erinnert mich an das, was ich lebe über den Herrn Jesus Christus selbst. Als die Botschaft, Gottes Botschaft, das Logos Fleisch wurde, was sah man? Als der unsichtbare, unermessliche Gott Fleisch wurde. Johannes staunte. Er schrieb später, was wir mit unseren Augen gesehen haben, mit unseren Händen betastet haben, mit Ohren gehört haben, betreffend des Wortes des Lebens, das schreiben wir euch. Wir haben gesehen. Oh, wann hat er das begriffen, dass ihm gegenüber am Tisch der Fleisch gewordene Gott lebte oder sich gelegt hat zu Tisch. Er hat ihn gesehen, er kannte seinen Körpergeruch, er konnte seine Kleidung und Haarfarben und alles hatte er vor sich. Aber was hat ihn beeindruckt? Er sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater voller, was? Gnade, Salz und Wahrheit, Licht. Voll von den zwei Kardinaleigenschaften in diesem Universum, von den Säulen des moralischen Weltalls, Licht und Liebe. Er ist Licht, er ist Liebe. Und Liebe gegenüber einem unwürdigen Objekt, haben wir gehört, ist Gnade. Und das braucht die Welt. Manche haben gehört gestern Abend, was Alexander gesagt hat, als er zurückgekommen ist von Süditalien mit Bill McDonald. Ich sagte, wie war es, Alex? Er sagte, ja, ich habe viel gelernt, aber was mich beeindruckt hat, ist, wie er mich behandelt hat, wie er mit mir umgegangen ist. Das werde ich nie vergessen. Wisst ihr warum? Denn einige Massen in Bill McDonald ist das Wort Fleisch geworden. Und das ist, was diese Welt braucht. Du, lieber Bruder, liebe Schwester, bist der einzige Jesus, den viele kennen. Du bist Salz. Ist das Salz kräftig? Macht es dürstig? Hält es Verderben zurück? Du bist Licht. Liebe Geschwister, wir können das Verderben dieser Welt nicht aufhalten, wenn wir selbst Kompromisse im eigenen Leben begehen. Du kannst unmöglich das Gewissen von anderen stechen. wenn du gegen dein eigenes handelst. Du kannst nicht Durst nach Gerechtigkeit anregen, wenn du deine eigene verloren hast. Du kannst nicht das Verderben der Sünde aufhalten, wenn du Sünde im eigenen Leben verborgen hast. Salz ohne Salzkraft wird nie durstig machen. Salzkraft bedeutet nichts anderes als sein und nicht tun. Und ich stehe hier heute Abend, dir zu sagen, egal was deine Begabung ist, egal, was deine Intelligenzquotient ist, ich bin hier, dir zu sagen heute Abend, dass das, was du bist, ist Gott wesentlich wichtiger als das, was du tust oder kannst. Denke an meinen Freund Hermann mit seiner Schwester Annemarie, behindert. Ich glaube, er war ein sechsjähriges Kind, geistig. Sie ist 24 Jahre alt. Es gab eine Studentin aus Australien auf Besuch. Sie war Austauschschüler von Gymnasium. Sie lebt im gleichen Zimmer wie das behinderte die behinderte Schwester. Sie erlebte eines Tages, wie sie gekniet hat und sie fragte, was hast du gemacht? Und die Anne-Marie sagt, ah, nichts, nichts. Die Anne-Kathrin sagt, nichts, nichts. Sie sagte, okay. Dann später kam die Anne-Kathrin zu ihrem Trainer und sie sagte, dich habe ich angelogen. Ich habe gebetet. Und diese sehr geistreiche Studentin aus Australien ist zum Glauben gekommen. Und wenn du sie heute fragst, wie sie zum Glauben gekommen ist, wird sie sagen, es war das Leben von Anna Kathrin. Denn sie war Salz und sie war Licht. Woodrow Wilson, der amerikanische Präsident von der Ersten Weltkriegszeit, war bei Frisur, oder was sagt man, wir sagen Barbier in Amerika. Ein Mann kam herein, er saß in dem Sessel neben ihm, er hat nichts Großartiges gesagt, keinen Vortrag gehalten. Wilson war aufmerksam auf den Mann, wie er umgegangen ist mit dem Frisur. Wie er geredet hat mit ihm über sein Anliegen, über seine Familie, über seine Person. Wie er ihn geachtet hat und einfach wie er mit ihm umgegangen ist. Und dann war der Mann fertig, er bezahlte, er ging. Und Präsident Wilson sagte, als der Mann redete, schwiegen alle in dem Geschäft. Sie hörten zu. Er verließ das Geschäft, wir redeten kein Wort für einige Minuten. Wir hatten den Eindruck, dass wir einen sehr beeindruckenden Gottesdienst gerade verlassen hatten. Die Atmosphäre war ganz anders. Das war das erste Mal, ich Dwight L. Moody begegnet bin. Dwight L. Moody hat des Königs Englisch geschändet eigentlich. Er war nicht ein Mann mit viel Ausbildung, aber er war ein Mann, der einmal sagte, die Welt hat nie erlebt, was Gott tun kann, durch einen Menschen, der ganz, ihm ganz geweiht ist. Und so hat Dwight L. Moody gelebt. Und ich glaube, dass das Geheimnis von Hunderttausenden, wenn nicht ein paar Millionen Bekehrungen bei Moody war, nicht nur seine große Gabe. Denn die Atmosphäre in einem Frisurshop hat mit großer Begabung nichts zu tun, sondern mit der Ausstrahlung von Licht und die Auswirkung von Salz. Sind wir da? Hier ist Salz, Geschwister. Sind wir da? Hat der Heilige Geist Raum gewonnen in unserem Leben, dieses Werk zu tun? Sind wir hungrig und dürstig nach diesem Werk in unserem Leben? Ich muss auf meine Uhr schauen hier. Wie viel Zeit habe ich noch, Chef? Ich bin fertig dann. Eine halbe Stunde. Okay, wir werden in tief flug den restlichen Kapitels fertig machen, denn morgen Abend möchte ich das den ganzen Abend für Kapitel 6 widmen können. Vers 17. Wenn ich nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzuheben, aufzulösen. Ich bin gekommen, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Oder wie wir lesen hier, in ganzer Fülle darzustellen. In erster Linie geht es darum. Natürlich hat Christus das Gesetz vollständig erfüllt. Obwohl es nirgends ausdrücklich gesagt ist, kann man schon sagen, dass das Gesetz sozusagen drei bestimmte Abteilungen hat. Das zeremonische Gesetz, das heißt die Gesetze, die mit den Riten zu tun haben, wodurch man Gott nahen konnte. Das war ein Problem. Wie kann ein sündiger Mensch einem heiligen Gott nahen? Gott musste einen Weg zeigen. Einen Weg zu Gott. Und ein guter Teil des Gesetzes beschäftigt sich mit der Frage, wie man als Sünder Gott nahen kann. Und natürlich hat Christus dieses Gesetz vollständig in seinem Tod erfüllt. Als Jesus starb, rissen unsichtbare Hände den Vorhang des Tempels von oben herab. Um den Weg frei zu machen, symbolisch, auf das Menschen Gott ohne Riten, ohne Tempel auf dieser Erde, ohne Priesterschaft auf dieser Erde, dass Menschen Gott mit Gott in Verbindung kommen können. Wisst ihr, das ist etwas Wunderbares. Hier in diesem Freizeitheim, das ist der ehemalige Kuhstall übrigens, ich meine, ich hätte es, mir wäre es nicht aufgefallen, dass meine Füße ausziehe, weil das heilige Boden ist hier. Aber morgen werden wir eine sehr heilige Stunde hier erleben. Wir werden hier in einem ehemaligen Kuhstall das Brot brechen. Einmal beim Brotbrechen in Hallein, in einer der jungen Versammlungen, eine Frau, eine sehr schlichte Frau, hat begonnen zu weinen beim Brotbrechen. Schlichte Frau, sage ich, weil wenn wir einen Vortrag in der Uni-Aula, es ist ein Saal für 1000 Leute, einen Vortrag anlässlich des Papstbesuches organisiert haben, und ich sollte der Redner sein über auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, kritische Betrachtungen über das Papsttum anlässlich des Papstbesuches. Die Elisabeth hat gesagt, oh, wie schön, Fred, dass du den Heiligen Vater willkommen heißt, ja? Ja, das war ein Willkommen, was wir geplant hatten damals. Jedenfalls, so eine schlichte Schwester, auf einmal weint sie beim Brotbrechen. Und ein Bruder sagte, Elisabeth, was ist los? Und Elisabeth sagte, weißt du, Felix, das größte Vorrecht in meinem Leben ist unmittelbar in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und Felix, wir waren alle da jetzt zusammen. Alle. Puh, ich dachte, sie versteht Versammlung besser als ich. Ja. Weil Christus das Gesetz erfüllt hat. Das zeremonische Gesetz. Aber dann, es gab etwa 603 Gesetze, die zu tun hatten mit der Regierung der Nation Israels. Israel war eine Theokratie, eine Nation unter Gottes Herrschaft. Gott sollte der König sein und Israel hatte ein Grundgesetz oder eine Verfassung. Und das Gesetz war das Gesetz Mose. Und das war die Grundlage einer Regierung, einer Nation über Gott. Aber Gott, der König, kam zu der Nation und sie kreuzigten ihn. Wir brauchen nicht meinen, dass wir dieses Gesetz zu erfüllen haben. Ich meine, es steht in dem Gesetz, du sollst kein Feuer in deiner Wohnung machen am Sabbattag. Ich meine, morgen probier das. Oder heute hätten wir das probieren sollen, Samstag kein Feuer machen. In Jänner. Oder im Dezember ist es noch. Aber das war gemeint für eine bestimmte Zeit in Israel, in einem bestimmten Land. Dieses Gesetz hat Christus erfüllt. Und dann war es das moralische Gesetz. Irgendwie der zentrale Ausdruck des moralischen Gesetzes waren die 10 Gebote. Die Zusammenfassung der Verantwortung eines Menschen gegenüber Gott und gegenüber seinen Nächsten unter Gott. Christus hat dieses Gesetz erfüllt in seinem Leben und ist gestorben für unsere Übertretungen dieses Gesetzes am Kreuz. Aber was der Vers eigentlich meint, glaube ich, ist, dass Christus nicht gekommen ist, dass die moralische Rechtsforderungen des Gesetzes durch seine Lehre herunterzuziehen, das Niveau zu senken, sondern er ist gekommen, um das Niveau oder den Inhalt des Gesetzes in ganzer Fülle darzustellen. Denn der Zusammenhang, die Rede ist von dem, der tut und lehrt das Gesetz, oder der nicht tut, so selbst das geringste der Gesetze, und lehrt andere, dass sie das nicht machen müssen. Es geht um Lehre. Und das tut Christus hier. Er zeigt uns, wie die alte Religion der Hebräer eigentlich sein sollte. Im Gegensatz zu der modernen Religion der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das wird einige Leute schockiert haben. Es gab ein Sprichwort zu der Zeit: Wenn zwei Menschen in den Himmel kommen, wird einer ein Schriftgelehrter sein und der andere ein Pharisäer. Und Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht vorzüglicher ist, dann werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Dass die Gerechtigkeit der Pharisäer war gekennzeichnet von einer Betonung auf Äußerlichkeiten. Ihre äußerlichen Traditionen und Bräuche, eine Religion von Feiertagen, Zeremonien, sie verloren aber weniger Gedanken über innerliche Beweggründe, Motivation. Wenn das Äußerliche stimmte, dann stimmte alles. Aber Heuchelei ist kein Ersatz für Heiligung. Riten und Bräuche kein Ersatz für wirkliche Gerechtigkeit. Zweitens waren sie wählerisch in ihrer Gerechtigkeit. Sie verzehnteten Kreuze und, Krause und Minze, ja, wie das heißt, Entschuldigung. Sie verzehnten selbst die kleinsten Kräuter in ihren Gärten und sie vernachlässigten die wesentlichsten Inhalte des Gesetzes. Sie waren wählerisch. Deswegen kam der junge Mann zu Jesus und sagte, der Schriftgelehrte, welche ist das größte Gebot? Denn viele damals sind davon ausgegangen, dass es unmöglich ist, das ganze Gesetz zu halten. So man hat irgendwie debattiert darüber, welche ist das wesentlichste Gebot, wenn man das Wesentlichste tut, und das war für meistens Sabbatheiligen, dann würde man bei Gott irgendwie durchkommen. Ihre Gerechtigkeit war eine modifizierte Gerechtigkeit. Sie eichten ihr Denken und ihr Leben nicht an das Gesetz Gottes alleine, sondern an die zusätzliche jüdische Schriften und Auslegungen des Gesetzes. Als ob ihre Glaubenskongregation den ursprünglichen Sinn des Gesetzes verändern könnte durch seine Ergänzungen. Sie zogen Gottes Grundsätze herunter auf ihr Niveau durch ihre Zusätze. Paulus sagt in Römerbrief, dass sie, wie viele religiöse Menschen, ihre eigene Gerechtigkeit erstellen wollten, Und dabei unterwarfen sie sich Gottes Gerechtigkeit nicht. Und wenn wir in das Reich Gottes eingehen wollen, muss unsere Gerechtigkeit vorzüglicher sein. Nicht Äußerlichkeiten, nicht modifizierte Gerechtigkeit und nicht wählerische Gerechtigkeit. Und Jesus zeigt in den kommenden Versen die Gerechtigkeit, von der er redet. Der Kontrast zwischen der alten Religion der Hebräer und der modernen Religion der Schriftgelehrten und Pharisäer. 6 Fallbeispiele. Ein Kontrast mit herkömmlicher Religion. Immer wieder, er sagte ihr, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, aber ich sage euch, und das ist etwas Interessantes. Was ist der Maßstab der Gerechtigkeit im Königreich der Himmel? Es ist das Wort des Königs. Oh, das wird Leute schockiert haben, wenn Jesus sagt auf einmal, ich sage euch, hier ist der volle Sinn der Gerechtigkeit. Nicht, was ihr gehört habt durch eure Schriftgelehrten. Meine Worte sind der Maßstab, sind der moralische Maßstab des Reiches. Das wird man in der rhetorischen Struktur wiederum sehen, Silvester. Was ist das Fundament eines Lebens mit Bestand? Hier. Es ist der Gehorsam der Worte Christi. Es macht den Unterschied zwischen dem Bau eines Hauses auf Sand und ein festes Fundament. Was tust du mit den Worten Christi? In Kapitel 5, Vers 21 bis 26 ist die Rede von der Heiligkeit des Lebens. Mord, der erste Sünde unter den Menschen. Die absichtliche Tötung eines Menschen aus persönlichen Überlegungen, egal was sie sind. Die Rabbinen haben den Zusatz hinzugefügt, wer aber töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Und dadurch haben sie das Gebot Gottes abgeschwächt und die Heiligkeit des Lebens heruntergezogen. Ein junger Mann ist zu mir vor kurzem gekommen, ein Student, der sagte, Fred, ich war schockiert von dem Buch von William MacDonald. Sagte, wieso? Er scheint die Todesstrafe zu befürworten. Es kann nicht sein, dass Christen die Todesstrafe befürworten. Ich sagte ja, wo hast du das von der Bibel? Und dann versuchte ich ihm zu erklären, anhand von 1. Mose 10 und anhand von anderen Beispielen aus dem Alten Testament, dass die Todesstrafe Gottes Mittel war, die Heiligkeit des Lebens und die Grausamkeit von Blutvergießen vor Augen zu führen. Leute, zeig mir eine Gesellschaft, die die Todesstrafe abgeschafft hat. Ich werde dir eine Gesellschaft zeigen, wo man Abtreibung bald einführt. Denn sobald sie antasten die Heiligkeit des Lebens, werden sie überall die Heiligkeit des Lebens in Mitleidenschaft ziehen. Jesus sagt, ich aber sage euch, Mord entspringt einem Herzen. Es sagt mehr oder weniger, Jesus lehrt hier, dass der Same des Mordes der Zorn ist. Dass böse Sprache den Geist des Mordes beinhaltet. Und dass Verwünschung die Lust nach dem Mord bedeutet. Du sagst deinem Bruder, Rache. Du bist schon gerichtsreif. Du verwünschst deinen Bruder. Du nimmst ihn nicht nur ein Tor, das Wort ist das Wort, das Mose benutzt hat, als er den Stein oder Fels geschlagen hat. Er sagte sozusagen, du Rebell, du Gottloser. O falle tot sagen wir in unserer Sprache. Du bist unterwegs zur Hölle. Es zeigt, dass Mord nicht nur in der Tat, sondern auch in dem Gedanken verborgen ist. Und Gott hasst nicht nur die Frucht, sondern die ganze hässliche Pflanze. Ah, was soll man sagen? Wir haben noch 20 Verse zu tun. Reden wir über Vers 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebet, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht die Zöllner das Gleiche? Weißt du, der Mafioso bringt jemanden um 2 in der Früh, kommt nach Hause, steht 10 Uhr auf und dann beim Frühstück läuft ihm seine kleine Tochter entgegen und er umarmt sie und küsst sie und er freut sich über sie, genau wie du über deine Tochter. Der Mörder liebt seine Tochter. Natürliche Liebe ist keine Tugend. Manche Leute meinen heute, weil sie ihre Familien versorgen, im Gegensatz zu vielen in der Gesellschaft, dass sie besonders tugendhaft sind. Und in kleinen Dörfern in Österreich grüßt man sich, gell? Man geht auf dem Gehsteig und man sagt, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, geht es zu. Und es ist sehr freundlich, gell? Und die Leute kommen sich auch sehr gerecht vor, weil sie Leute grüßen. Aber es gibt gewisse Leute, die sie nicht grüßen. Wie jeder Heide. Er grüßt die Leute, die ihn grüßen. Er liebt die Leute, die ihn lieben. Er gibt den Leuten, die ihn geben. Christentum ist mehr. Christentum ist Liebe für Feinde. Christentum ist Beten für Feinde und Leute, die uns verfolgen. Auf dass wir in dieser Welt als Söhne unseres Vaters stehen. Vers 48 ist für mich besonders interessant. Denn dieses Vers hat zu tun mit dem Ziel des Lebens. Wie etwa 33 Verse in der Bibel sagt dieser Vers ganz deutlich, was das Ziel im Leben ist. Und du hast nur ein Ziel. Oder du hast vielleicht viele, aber ja. Gott hat nur im Wesentlichen ein Ziel für dich. Und das ist, dass du vollkommen wirst, wie dein Vater vollkommen ist. Das ist das, dass du eines Tages zur Gleichförmigkeit mit seinem herrlichen Sohn, der Prototyp des neuen Schöpfungs, wirst. Dass Jesus dich als einer seiner Söhne zur Herrlichkeit führt, dass du heilig bist, wie Gott heilig ist. Und ich möchte ganz kurz reden über, wie wir Christen über uns sprechen. Beim Brotbrechen vor einigen Wochen stand ein Bruder, der Bruder vor mir auf. Und er betete etwa so, O Gott, wir sind nur Sünder, wir sind nicht besser als die in der Welt. Hilf uns zu sehen, dass wir einfach Sünder sind und nicht besser als die Leute in der Welt. Und was er sagen wollte, ist, Gott behüte uns vor Selbstgerechtigkeit. Wisst ihr, was ich meine? Aber Freunde, wir sind nicht Sünder wie die Leute in der Welt. Wir sind Geheiligte. Wir sind Heiligen. Ich weiß, ich schaue nicht 45 Grad nach oben. Ich habe keinen goldenen Essteller hinter in meinem Kopf. Und ich bin nicht, meistens bin ich nicht geistesabwesend. Und es braucht viel Glauben, das wirklich anzunehmen. Aber ich bin ein Heiliger. Weißt du das? Und du auch. Wenn du glaubst. Wie reden Christen über sich? Du redest mit einem Christ, wird er dir schneller sagen, etwas von Unvollkommenheit als über das Ziel seines Lebens. Was sagen die Christen? Die fangen an, das Evangelium zu erklären. Sie sollen die Verantwortung eines Menschen und seine Schuld vor Gott vor Augen führen. Und dann sagen sie ihm, aber sagen sie stattdessen, wir alle sündigen, einschließlich wir Christen, Niemand ist vollkommen und wird nicht vollkommen sein, die Zeit des Grabs. Wir machen alle Fehler. Wir sündigen immer wieder. Oh, Freunde, hört auf mit diesem törichten Reden. Wozu sind wir berufen? Wir sind dazu berufen, heilig zu sein. Dieser Vers sagt, vollkommen zu sein, wie vollkommen ist. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Orientierung. Sicherlich bin ich auch nicht vollkommen, frage meine Frau, wenn du mir nicht glaubst. Aber das ist nicht mein Bekenntnis vor Menschen, dass ich nicht vollkommen bin. Mein Sehnsucht im Leben soll sein, vollkommen zu sein, wie ist. Das ist unsere Ausrichtung. In diese Richtung geht es lang, Freunde. Die Rede hier ist nicht von Selbstbetrug, Selbsttäuschung oder Heuchelei, sondern davon, dass wir Hunger nach Gerechtigkeit und Heiligkeit. Weiß nicht, was ihr meint dazu, ihr. Aber so glaube ich, das ist die Ausrichtung unseres Lebens. Und wie wird Gott das in uns erfüllen? Wenn ich erzählen darf. Im Alten Testament gab es ein Gesetz. Oh Freunde, im Neuen Testament gibt es auch ein Gesetz. 9 der 10 Gebote werden in Befehlsform wiederholt im Neuen Testament. 9 der 10 Gebote. Nur der Sabbat nicht. Den Sabbat halten ist nicht ein moralisches Gesetz. Das ist ganz einfach zu erklären. Im Alten Bund war Arbeiten am Samstag Sünde. Ja. War Arbeiten am Dienstag Sünde? Hä? Nein. So, es war, was man tut am Samstag war Sünde, wenn man tut es am Dienstag, ist es nicht Sünde. Aha, okay, gut. Im Alten Bund war es Sünde, Ehe zu brechen am Samstag? Ja. War es Sünde, Ehe zu brechen am Dienstag? Mhm. Wieso? Das ist ein moralisches Gesetz, Freunde. Und wenn es Sünde, und ist es immer Sünde zu arbeiten am Samstag? Was, wenn du ein Priester bist? Die Priester arbeiteten am Samstag. Das ist Jesus sein Argument. Es ist kein moralisches Gebot. Aber die anderen 9 sind wiederholt im Neuen Testament. Mein ja nicht, das Rettung vom Gesetz oder das Gestorbensein dem Gesetz gegenüber, heißt nicht, dass wir nicht die 9 Gebote halten, Freunde. Was war das? Ja, Zustimmung. Ja. Im Alten Testament. Aber war das Gesetz die Grundlage der Beziehung zu Gott? Niemand wurde durch das Gesetz gerettet. Niemand. Es war immer aufgrund der Gnade Gottes und durch Glauben. Und im Hinblick auf das vollbrachte Werk am Kreuz. Die Leute wurden sozusagen auf Kredit gerettet. Wie ich lebe in mein Haus. Ich stehe erstens im Grundbuch, aber im Grundbuch steht auch die Wüstenrote. Und sie wird im Grundbuch stehen in die nächsten 18 Jahre, Freunde. Ich lebe im Haus schon auf Kredit. Und die Leute vor dem Kreuz lebten im Glauben und waren gerettet, obwohl die endgültige Bezahlung noch nicht gemacht wurde. Aber mit einem wesentlichen Unterschied. Und bitte lest nach in Römer 8. Ich habe keine Zeit, das vorzulesen. Ich möchte es nur erklären. Das Gesetz und die Beziehung ein Mensch mit dem Gesetz unmittelbar war keine geeignete Grundlage, die eigentliche Rechtsforderungen des Gesetzes zu erfüllen. Wenn das Gesetz war immer verbunden mit Strafe, die übertrittst das Gesetz, du wirst bestraft. Das heißt, jedes Mal, wo du sündigst, das Gesetz sagt nur, du hast gesündigt. Das Gesetz befiehlt, du sollst fliegen, aber gibt dir keine Flügel. Es verlangt von dir einen moralischen Maßstab, aber verleiht keine Kraft dazu. Es war wie ein Heirat mit einem sehr genauen Ehepartner, weißt du? Wenn du einen pedantischen Ehepartner hast, ich kenne einen, er sagt seine Frau jedes Jahr zu Silvester, dass sie versprechen muss, dass sie dieses Jahr endlich einmal keine Fehler macht. Und das Gesetz verlangte fehlerloses Leben, und wenn du das nicht tust, bist du unter dem Fluch des Gesetzes. Das Gesetz verurteilt dich unter dem Gesetz. Wir sind nicht unter Gesetz, sagt Paulus, Römer Kapitel 6, wir sind unter Gnade. Das heißt, wenn ich falle in Sünde, Freunde, ich kann wieder aufstehen ohne Strafe. Denn Christus hat die Strafe getragen. Und zweitens, das Gesetz war kein geeignetes Mittel, es war ein geeignetes Mittel, das Problem waren Menschen. Römer 8 sagt, dass dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Das Gesetz war nicht kraftlos, aber das Gesetz war durch das Fleisch kraftlos. Zum Beispiel, wenn die deutsche Fußballmannschaft spielt gegen die Italiener, dann haben sie keine Chance, wenn ich der Tormann bin, denn die deutsche Mannschaft, so gut wie sie ist, ist mit einem Tormann wie mir ein hoffnungsloser Fall gegen die Italiener. Sie ist kraftlos durch diesen Tormann. Seht ihr, was ich meine? Oder anders gesagt, mit einem Hebel aus Stahl kann man ganz leicht diesen Tisch erheben. Oder ein Hebel aus Stahl so dick. Ist das stark genug, meinst du? Okay, aber wir brauchen nicht nur ein Hebel, um das zu bewegen. Wir brauchen einen Drehpunkt, gell? Benutzen wir vielleicht Quark, okay? Und wir... Der eiserne Hebel ist kraftlos durch Quark, nicht wahr? Und das ist das Problem. Das Gesetz wäre stark genug, aber du? Und so Gott hat einen anderen Weg gefunden, das Gesetz auch in deinem Leben zu erfüllen. Auf dass die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt werden, wie... Gott konnte es nicht tun mit Fleisch. Was das Gesetz, das dem Gesetz unmöglich ist, weil es kraftlos war durch das Fleisch, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte. Für Sünde ist in der Septuaginta, in dem Alten Testament, das ist der Begriff für Sündopfer. Jesus ist gekommen als Sündopfer. Er kam in einem Leib, in dem Verkehrsmittel, das man normalerweise benutzt zu sündigen, im Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Sein Fleisch war nicht sündig, aber sein Körper war ein normaler Körper, den man normalerweise benutzt hätte, wie du und ich getan haben, zu sündigen. Und er starb in diesem Körper als Sündopfer. Erfüllte das Gesetz. Und die Rechtsforderungen des Gesetzes werden erfüllt in denen, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geiste wandeln. Wisst ihr, Gott hat uns einen Partner für das Leben gegeben. Und du kannst mir nicht sagen, ich kann nicht aufhören, Zigaretten zu rauchen. Ich kann nicht aufhören mit Selbstbefriedigung. Ich kann nicht aufhören mit meiner verleumderischen Zunge. Ich kann nicht aufhören, Alkohol zu trinken. Denn obwohl dein Fleisch so schwach ist wie Quark, wenn du gerettet bist, du hast Gottes Geist. Und Gottes Geist ist fähig, in dir, auch in dir, die Rechtsforderungen des Geistes, des Gesetzes zu erfüllen. Ist das nicht wunderbar? Christus kam in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Nicht nur das, er ist geboren von einer Frau und er hat gelebt unter dem Gesetz, auf das er die erlöst vom unter dem Gesetz, die unter dem Gesetz sind, auf das sie die Sohnschaft empfangen und sie schreien, aber Vater, und sie haben eine unmittelbare Beziehung zu Gott. Ich wünsche, meine Zeit wäre nicht so kurz heute Abend, denn das wäre wirklich ein Thema an und für sich, die Beziehung eines Christen zum Gesetz. Aber ich möchte eines betonen. Ich bin in einer Bewegung geistig groß geworden, wo man manchmal den Eindruck gibt, das Gesetz ist unwesentlich. Und wenn ich in manchen Ländern schaue, was aus dieser Bewegung geworden ist, dann habe ich Grund zu glauben, dass sie tatsächlich glauben, dass das Gesetz unwesentlich ist. Ich möchte euch sagen, Gott hat seinen Plan nicht aufgegeben. Er möchte Leute erziehen in Gerechtigkeit. Leute, die erfüllen in ihrem Leben das, was Jesus Christus in der Bergpredigt verkündigte. Das vollkommene Gesetz. Das Gesetz der Freiheit, wie Jakobus sagt. Ich rede nicht von einer Knechtschaft verbunden mit Strafe. Ich rede von einem Gespann. Von einem Menschen, geführt von dem Heiligen Geist und befähigt zu leben, gemäß den Rechtsforderungen Gottes. Und wenn du lebst nach dem Geist, wird Frucht in deinem Leben kommen. Frucht, die sehr ähnlich ist, wie das, was man hier liest. Und gegen das, sagt Paulus, da gibt es kein Gesetz. Es gibt kein Gesetz dagegen. Das ist, was Gott will. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist die Ausrichtung unseres Lebens. Amen.